Ja, danke für das Lied, dem Bewusstsein mit der Zusage, dass Gott uns kennt, dass er uns sieht, dass er weiß, wie es uns geht und dass seine Hände uns halten. Bei unserem Eingangslied kam mir der Gedanke, vor 4 Jahren hat Ulrich Barzani eine seiner Predigten begonnen: Seid ihr alle, es sind unruhige Zeiten, seid ihr alle bewaffnet. Ihr werdet doch nicht ohne Waffen ungeschützt aus dem Haus gehen. Und dann hat er diesen Gedanken weitergesponnen auf Gottes Wort hin, dass Gottes Wort das Schwert ist, mit dem wir alle Hiebe abwenden können, und den Schild des Glaubens nehmen, um die Pfeile des Bösen abzuwenden. Ja, unruhige Zeiten. Auch Luther wusste das, er dieses Lied gedichtet hat und auch die Melodie dazu geschrieben: Eine feste Burg ist unser Gott, eine gute Wehr und Waffen. Es waren unruhige Zeiten damals. Und auch danach wurden die Zeiten nicht besser. Und auch heute hören wir immer wieder von Regionen und Ländern, wo es Kriege gibt, wo Menschen gegeneinander die Waffen erheben. Einmal wird es berichtet, andere Länder sind wieder mehr im Fokus der Weltöffentlichkeit. Syrien zum Beispiel. Und da verkündete am 14.06. Präsident Obama: Also wenn das Regime in Syrien chemische Waffen einsetzt, dann ist die rote Linie überschritten. Und nun wurde er beim Wort genommen. Ja, wir haben festgestellt, es ist so, und das wurde auch so erkannt und bekannt gegeben. Was ist nun mit deinem Wort? Du hast gesagt, die rote Linie ist überschritten worden. Jetzt erwarten wir von dir, dass du handelst. Es wird eine Lösung gefunden, die auch ganz umstritten ist. Ja, eine rote Linie hat da jemand gezogen und hat gesagt, bis hierher und nicht weiter. Die sollte nicht überschritten werden. Die rote Linie markiert auch gleichzeitig eine geschützte Zone. Sie hegt die Dinge ein, die für diejenigen, der die rote Linie zieht, nicht verhandelbar sind. Wird sie überschritten, wie in diesem Fall in Syrien, dann werden Verteidigungsmaßnahmen ergriffen. Verteidigungsmaßnahmen für die Menschen, die dort betroffen sind, durch das Überschreiten der Linie. Das bedeutet ganz einfach auch eine Grenze ziehen, bis hierher und nicht weiter. Es ist aber eher auch eine imaginäre Grenze, die nicht wirklich sichtbar ist, sondern nur in unseren Gedanken, in unseren Vorstellungen. Ja, etwas, was man auf keinen Fall zulassen darf und möchte und kann. Ich hatte das so gedacht an eine rote Linie, die ich mal gesehen hatte in der ersten Klasse. Unser Lehrer hat uns mitgenommen und das Schulhaus gezeigt. Wir sind in den Keller gegangen, in den Heizungsraum. Da war der Hausmeister dabei, den Heizungskessel zu füttern mit schubkarrenweise Kohle. Und dann hat er uns ein Manometer gezeigt. Da war eine ganz unscheinbare, eine kaum erkennbare rote Linie zu sehen. Und dann sagte er, das ist das Druckmanometer von dem Kessel. Hier steht der Zeiger und hier ist die rote Linie, und wenn der Zeiger über die rote Linie kommt, dann wird der Kessel explodieren. Und dann hat der Hausmeister das Ventil zugedreht, der Hauptdampfleitung für die Heizung, und dann stieg der Druck. Der Zeiger näherte sich immer weiter der roten Linie. Wir als Kinder nicht wissen, dass es auch noch Sicherheitseinrichtungen gab, die das also verhindert hätten. Wir haben uns dann schon in Richtung Ausgang bewegt, bis der Lehrer sagte: Keine Angst, keine Angst, unser Heizer dreht das Ventil schon wieder auf. Und da hat sich der Zeiger wieder in die normale Position bewegt. Die rote Linie wurde nicht erreicht, aber das ist nur so haften geblieben. Wenn er die rote Linie erreicht hätte und der Kessel wäre explodiert, was wäre aus uns, was wäre aus der Schule geworden? Ein Zeichen höchster Gefahr. Ja, auch Gott hat in seinem Wort rote Linien gezogen, die nicht überschritten werden sollen oder nicht überschritten werden. Zum Beispiel in dem Lob der Schöpfung, da heißt es im Psalm 104, Vers 9, du hast ihnen eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten werden. Sie werden nicht zurückkehren, die Erde zu bedecken. Oder Psalm 148, Vers 6 heißt es auch in der gleichen Weise, und er stellte sie hin für immer und ewig, er gab ihnen eine Satzung und sie werden sie nicht überschreiten. Also hier geht es um das Wasser, um den Schöpfung, um das Lob der Schöpfung. Ich habe das so geschaffen. Hier ist Land und hier ist Wasser und das ist für alle Zeiten so. Es gibt aber auch rote Linien in der Bibel für den Menschen. Gleich am Anfang, da heißt es, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn baute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn welches Tages du davon isst, wirst du des Todes sterben. Eine rote Linie, auch im Garten Eden, eine rote Linie vielleicht als Kreis um den Baum herum, hierher und nicht weiter. Hier, das ist verboten. Wenn ihr diese Linie überschreitet, wenn der Druck so groß wird, dann explodiert der Kessel. Dann müsst ihr sterben. Ja, in unseren Tagen sind die roten Linien eher selten. Wir haben es eher mit weißen Linien zu tun in unserem Alltag, wenn wir also rausgehen auf die Straße. Da gibt es also diese Begrenzungslinien im Straßenverkehr. Wir freuen uns über die Zebrastreifen, wo wir die Straße geschützt überqueren können, obwohl das natürlich nicht die Autos daran hindert, dort darüber zu fahren und uns vielleicht auch umzufahren, wenn wir gerade darauf sind. Aber einigermaßen fühlen wir uns sicher. Ein Zeichen, wo gesagt wird, hier ist die Gefahr weniger groß. Es gibt auch Sperrlinien, die nicht überfahren werden sollten. Es gibt an Stoppschildern Anhaltelinien. Das Stoppschild ist rot, die Linie ist weiß. Hier hast du erstmal anzuhalten und zu schauen. Und dann kannst du weitersehen. Mich hat es immer erinnert an eine Linie, die ich schon von meiner Kindheit her kenne. Das war auch eine weiße Linie oder ein weißer Balken. Das betraf den Weitsprung. Und ich wollte dieses Thema gerne aufgreifen, weil ja auch der Apostel Paulus über Wettkämpfe spricht. 1. Korinther 9, Vers 24 heißt es, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, lauft also, dass ihr ihn erlanget. Oder beim Weitsprung eben zu sagen, springt, dass ihr den weitesten Sprung erreicht, springt, dass ihr den Siegespreis erlangt. Ja, der Weitsprung besteht aus drei Phasen. Das ist einmal der Anlauf, der Absprung und dann die Landung. Dann wird die Weite ermittelt und gleichzeitig wird auch gesehen, war eigentlich der Sprung gültig. Das macht der Kampfrichter. Ich erinnere mich an meine Schulzeit, dass es da oft Übertretungen gab. Der Absprungbalken wurde übertreten. Drei Versuche hatte man, dreimal übertreten, dreimal ungültig. Es gab die Note 5. Das war belastend. Ich habe mir doch so eine Mühe gegeben. Ich habe mich vorbereitet. Der Sprung war auch nicht kurz. Die Weite hätte gereicht, aber es war nicht verwertbar. Das Ergebnis wurde nicht eingetragen. Es war eine Schlechtleistung. Ja, und das soll auch heute unser Betrachtungsschwerpunkt sein, die Übertretung. Da heißt es im Psalm 37, Vers 38, die Übertreter aber werden vertilgt allesamt. Sie werden abgeschnitten. Die Zukunft der Gesetzlosen. Ja, dreimal übertreten, beim Weitsprung, keine Wertung erreicht, eine 5, ein ungenügend. Und hier ist natürlich nicht der Balken gemeint, sondern das Gesetz Gottes vom Berg Horeb ist gemeint. Er hat dem Volk Israel und auch uns klare Regeln gegeben für unsere Lebensgestaltung. Es gibt Leitlinien, in denen wir laufen und gehen sollen, uns bewegen. Es gibt Sperrlinien, die wir nicht überschreiten sollten. Es gibt Haltelinien. Ja. Und wer übertritt diese Linien, der hat nach Psalm 37 keine Chance. Es ist natürlich auch nicht der Gemeindeübertritt gemeint, wenn ich von einer Gemeinde in die andere übertrete, sondern es ist die Missachtung von Gottes Ordnungen gemeint. Übergetreten. Ungültig. Es gibt diesen Lobpreis-Psalm auf Gottes Gesetz. Glückselig, die im Wege untadlich sind, die da wandeln im Gesetz des Herrn. Glückselig, die seine Zeugnisse bewahren, die von ganzem Herzen ihn suchen, die auch kein Unrecht tun, in seinen Wegen wandeln. Du hast deine Vorschriften geboten, um sie fleißig zu beobachten. O, dass meine Wege gerichtet wären, um deine Satzungen zu beobachten. So bittet der Psalmist in dem Wort Gottes, Psalm 119. Ja, gut. Wenn sich Menschen so verhalten, wenn sie innerhalb dieser Linien laufen, wenn sie die rote Linie nicht überschreiten. Ja, die rote Linie. Ein Absolutheitsanspruch auf die Wahrheit der Bibel. Das ist für uns die rote Linie. Wer das überschreitet, der hat sich außerhalb von Gottes Richtschnur begeben. Oder auch die göttliche Inspiration der Bibel, das ist für uns eine rote Linie. Oder wenn jemand sagt, die Bibel enthält Gottes Wort, während für uns die Bibel Gottes Wort ist. Das wäre auch eine rote Linie, die andere überschreiten, wo wir nicht mitgehen können und sagen, halt, ungültig, übergetreten. Psalm 51, Vers 13 heißt es, aber in Gottes Wort, lehren will ich die Übertreter deine Wege und die Sünder werden zu dir umkehren. Ja, wenn wir einen Sprung schon getan haben und übergetreten, wir haben noch andere, noch mehr Chancen. Es gibt eine zweite, eine dritte. Im olympischen Wettkampf werden also die 8 besten Weitspringer dann ausgewählt und die haben nochmal 3 Chancen. Also insgesamt dürfen sie 6 Sprünge absolvieren. Ja, sicher können sich manche von uns an gewagte Sprünge erinnern, vielleicht der Sprung vom 3-Meter-Brett, um die Schwimmstufe zu absolvieren. Ich weiß noch, was ich da für Herzklopfen hatte. Es war ja gar nicht schwer. Ich hatte vorher schon viele andere gesehen, die dort runtergesprungen sind, denen ist nichts passiert, sind wieder gesund aus dem Wasser herausgekommen. Und trotzdem war es eine Überwindung, diesen Sprung zu wagen. Ja, wir hören auch in der Bibel davon, dass Menschen gesprungen sind. Vor Freude zum Beispiel in Markus 10, Vers 50 bei der Heilung des blinden Bartimäus. Da heißt es, er warf aber sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Das war ein Freudensprung, den dieser Bartimäus machte. Als Freude über seine Heilung, über das, was ihm widerfahren war. Oder als Petrus und Johannes an die schöne Pforte des Tempels kamen und der Gelähmte hält die Hand auf und bittet sie um etwas. Und sie sagen, na, Silber und Gold haben wir nicht, aber steh auf und wandle. Das können wir dir geben. Und aufspringend stand er und wandelte. Und er ging mit ihnen in den Tempel, wandelte und sprang und lobte Gott. Menschen, die umherspringen und rufen, Halleluja, Gott ist groß, er hat mich geheilt. Ich habe es in unserer Zeit noch nicht wieder gesehen, dass Menschen das getan haben. Aber es ist vielleicht auch die innerliche Freude, wo Menschen manchmal Sprünge machen. Es gibt allerdings auch Sprünge als Angst. Der Gefängnisaufseher in Philippi nach dem Erdbeben, da heißt es, er forderte aber Licht und sprang hinein und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Das waren Angstsprünge. Wenn die Gefangenen entflohen wären, hätte es ihn seinen Kopf gekostet. Ja, ungewöhnliche Ereignisse rufen auch ungewöhnliches Handeln hervor. Also das Springen beschäftigt uns eigentlich immer im Alltag und da gibt es auch ganz viele Redewendungen. Zum Beispiel, das ist der springende Punkt heute als Thema, die Übertretung. Oder auf dem Sprung sein, ständig bereit zu sein, sagt der Jesus uns auch. Seid alle Zeit bereit. Wer ein geringes Einkommen hat, sagt von sich, ich kann keine großen Sprünge machen. Oder ein Kurzbesuch heißt es auch, ich komme mal auf einen Sprung vorbei. Oder eben auch den Sprung wagen. Manchmal heißt es auch, einen großen Sprung machen. Neil Armstrong, der als erster Mensch den Mond betrat, der sagte die ersten Worte, das ist für einen Menschen ein kleiner Schritt, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Manchmal sind unsere Vorhaben auch ein Sprung ins Ungewisse. Oder die beiden Beispiele, wo Menschen geheilt wurden, einen Freudensprung machen. Ja, es gibt in unserer Nachfolge, wo wir auch bereit sind und angehalten sind zu springen, diese 3 Säulen, das ist die Anbetung, die Verkündigung des Evangeliums und die Diakonie. Also Dinge, wo wir ständig auf dem Sprung sind. Jakobus 1, Vers 22 sagt, ihr seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Also wir sind angehalten zu springen, etwas zu tun, tätig zu sein, in der Wettkampfbahn zu laufen oder den Anlauf zu wagen und einen Sprung zu tun. Da gibt es die Sprünge aus dem Stand, wo wir unvermittelt aufgefordert werden, das zu tun, zum Beispiel ein Gebet zu sprechen. Dazu ist keine lange Vorbereitung, kein Anlauf erforderlich. Oder ein Zeugnis zu geben oder eine schnelle Hilfe. Als unsere Schwester Elfriede Fiedler hinausgetragen werden musste, konnte Marcel auch nicht erst überlegen und vielleicht im Buch nachlesen, was muss ich jetzt tun. Sondern da ist ein Sprung aus dem Stand erforderlich. Trotzdem müssen wir dazu gerüstet sein, müssen etwas in uns haben, was uns fähig dazu macht. Ein Training ist notwendig. Dann gibt es das Springen mit Anlauf. Das ist eine längerfristige Vorbereitung, zum Beispiel einen Predigtdienst vorbereiten oder den Erntedank vorbereiten. Da haben Schwestern lange Zeit vorher schon sich Gedanken gemacht und gehandelt. Da waren viele Stunden Arbeit erforderlich. Oder auch die Taufe. Wenn jetzt nach dem Gottesdienst jemand käme, ich möchte mich taufen lassen, habt ihr nicht Wasser hier? Dann würden wir sagen, tut uns leid, wir haben ein Taufbecken, da ist aber im Moment kein Wasser drin, das müssen wir gründlich vorbereiten. Und wir haben auch einen Tauftermin. Zu diesem Termin kannst du dich gern dazu gesellen und dann kannst du getauft werden. Ja, also ein Sprung, wo wir einen längeren Anlauf brauchen als Gemeinde oder einen Missionseinsatz in einem fremden Land, wo ich die Sprache nicht kenne, wo ich noch nicht mal ausgebildet bin. Was ist gut für einen Missionar? Wie muss er sich verhalten? Da ist es gut, wenn ich erstmal ausgebildet werde, Seminare besuche, die Sprache erlerne und langsam hineinwachse. Ein langer Anlauf erforderlich. Dazu brauche ich auch einen langen Atem. Und die Anlauflänge ist auch manchmal entscheidend. Ist sie beim Weitsprung zu kurz, nur ein paar Schritte, erreiche ich nicht die nötige Geschwindigkeit und der Sprung wird zu kurz. Oder wenn sie vielleicht zu lang ist, wenn ich erst eine ganze Stadionrunde laufe, 400 Meter, dann werde ich keine Kraft mehr haben. Und der Sprung wird ebenfalls zu kurz sein. Ein zu langer Anlauf kann auch zur Ermüdung führen. Also da ist der Absprungbalken eben dieser springende Punkt und er ist weiß. Da ist die Angst vor Übertretung, da habe ich schon erlebt, oder mir ging es auch so, dass ich einen guten Anlauf hatte, eine hohe Geschwindigkeit erreicht hatte und dann kam der Balken und dann habe ich gemerkt, ja, das haut mit den Schritten hier nicht hin und dann bin ich in ganz kurze Trippelschritte verfallen, wo die Geschwindigkeit sich auf ein Minimum reduziert hatte und dann bin ich gesprungen. Und da war natürlich die Weite auch entsprechend oder eben ungenügend, ja. Die Angst vor dem Balken, die Angst vor der Übertretung. Ulrich Neuenhausen zum Seminar in Leipzig, da hat er auch zu einem Thema referiert, wie wird aus einer verstaubten oder aus einer verkrampften Gemeinde eine lebendige. Das habe ich mir auch zu Herzen genommen und gesagt, ja, manchmal bin ich auch verkrampft. Da fehlt die Lebendigkeit. Die Lebendigkeit im Glauben, wenn ich herausgefordert werde, den Glauben zu bezeugen und sage, hey, was sage ich jetzt? Und im Gedächtnis krame, statt einfach das zu sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Manchmal ist auch gewisse Scham dabei, ausgelacht zu werden für das, was wir in unserem tiefsten, innersten glauben und ich rede darum herum. Ja, verkrampft, zu kurz gesprungen oder vielleicht sogar übergetreten. Einfach die Qualifizierungsweite nicht erreicht. Oder auch, dass die Angst vor Übertretung den Läufer einfach durchlaufen lässt. Naja, das wird jetzt nichts und jetzt laufe ich einfach durch. Da habe ich schon gesehen bei Wettkämpfen, dass die Läufer dreimal durchgelaufen sind. Dreimal eben eigentlich nicht übertreten, sondern diesen Wettkampfversuch einfach abgebrochen haben. Das ist natürlich auch so ungültig. Und wenn gesprungen wird, dann geht immer ein Blick auch nach hinten zum Kampfrichter oder heute wird er auch Obmann genannt. Was hebt er hoch, die weiße oder die rote Fahne? Die weiße Fahne, das heißt gültig, nicht übergetreten, die rote Fahne übergetreten, ungültig. Oder meinetwegen auch die Wettkampfbahn verlassen, oder neben dem Balken abgesprungen. Ja, so geht es uns oft. Und der Satan, der Teufel, guckt unsere Sprünge ganz genau an. Und oftmals hebt er die rote Fahne und klagt uns an bei Gott. Übergetreten, keine gute Leistung, eine Fehlleistung. Das heißt ja auch im Lied Nummer 37, wenn der Kläger mich verklagt, also er steht vor Gott und verklagt uns, hält die rote Fahne hoch und sagt, das, was der oder die gemacht haben, war keine gute Leistung, eine Schlechtleistung. Übergetreten. Ja, da Jesus sagt auch mal zu Petrus, der Satan hat euch gesichtet, aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Gut, dass wir das wissen dürfen. Gut, dass da einer da ist, wenn wir schon übergetreten haben. Und wenn Satan die rote Fahne hebt und sagt, Fehlversuch, Schlechtleistung, dass da einer da ist und sagt, nein, dieser Sprung ist doch gültig. Dass wir wissen, da ist einer, der für uns eintritt. Ja, diese Angst ist immer wieder da, vor dem Übertreten. Angst vor dem Versagen, falsche Wortwahl, sage ich lieber gar nichts, falsch singen, singe ich lieber ganz leise, falsche Töne auf dem Instrument, ja, lasse ich es lieber sein. Das führt zur Passivität, also zum Durchlaufen. Oder wenn der Weitspringer eine Minute lang wartet, dann ist es auch so, dann geht die rote Fahne hoch, Zeit ist abgelaufen. Jetzt kommt der Nächste dran. Ja, diese Passivität, die spiegelt sich auch manchmal wieder in diesen drei lähmenden Ehe. Ehe wie Enttäuschung, Enttäuschung über mich oder über andere. Ehe wie Entmutigung, ich schaffe es ja doch nicht, ich übertrete immer wieder, lasse ich lieber sein. Und Ehe wie Ermüdung, wenn ich die Kraft vielleicht schon im Training verbraucht habe, immer wieder übe und es nicht gelingt. Und dann, wenn es doch dazu kommt, dass ich springen soll, dann eben die Ermüdung da ist und ich einfach keine Weite schaffe oder einfach nicht mehr die Kraft habe. Ja, es kann zu vielen Übertretungen kommen, dann ist der Balken beschmutzt und man kann nicht mehr, gar nicht mehr sehen, ja, war das jetzt übergetreten? Dann nehme ich die Farbe der Anlaufbahn an, die früher immer als Asche war, wurde auch immer als Aschenbahn bezeichnet. Dann muss er neu geweißt werden. Und dann kann es weitergehen. Übertretungen sind dann bei vielen Abdrücken also nicht mehr erkennbar. Habe ich mir mal eine Leitlinie oder eine Sperrlinie angesehen, Leipziger Straße, wer von der Autobahn kommt, ist oben die Aral-Tankstelle. Wer dort tanken möchte, kann das nicht, weil dort eine doppelte Sperrlinie ist. Die sollte nicht überfahren werden. Aber viele überfahren sie trotzdem. Wird angehalten, geguckt, Polizei in der Nähe? Nein, drüber gefahren. Und dann kommt es dazu, dass aus dieser Sperrlinie eine Leitlinie wird, weil sie eben an zwei Stellen unterbrochen ist. Ja, kann ich drüber fahren. Ist ja keine durchgezogene Linie mehr. Ja, so geht es oft heutzutage, wenn von vielen Menschen Gesetze, Gebote und Verordnungen missachtet werden und es zur Gewohnheit wird, diese zu übertreten, zu überschreiten. Tun doch alle. Passiert doch nichts. Kann ich es auch tun? Steht eine Gruppe von Menschen vor einer Fußgängerampel, rot, kein Auto weit und breit zu sehen. Sie gucken rechts und links, schauen sich an, einer läuft los, ein zweiter läuft los und dann laufen alle nach. Ja, Übertretungen schaden doch nichts, ist ja nichts passiert. Aber es ist eine Vorbildwirkung da, für Kinder zum Beispiel. Kinder lehren wir, bei Rot hast du zu stehen und bei Grün kannst du gehen. Und dann machen es die Erwachsenen ganz anders, als wie sie es den Kindern gesagt haben. Oder auch gestandene Christen sagen Neubekehrten, die auf dem Wege sind, so und so musst du es tun, so und so muss es laufen, das und das solltest du tun und das lassen. Und dann sehen junge Christen an uns ganz andere Dinge. Dinge, die wir ihnen zuvor untersagt haben oder wo wir gesagt haben, das ist Sünde, das ist Übertretung, die tun wir. Ist es euch schon so gegangen? Mir jedenfalls. Wie geht der Herr Jesus mit unseren Übertretungen um? Da heißt es, dieser bekannte Vers, in Jesaja 53, Vers 12, den wir auch oft lesen in der ersten Stunde. Darum werde ich ihm die Großen zuteil geben und mit Gewaltigen würde er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Übertreter, in der Fußnote steht Verbrecher, für Bitte getan. Nochmal, letzter Abschnitt. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan. Mit er zeigt der Prophet Jesaja auf den Gottessohn, den Herrn Jesus. Ja, Also wenn wir springen, Satan hebt die rote Fahne und klagt an, übergetreten, die weiß, die Linie überschritten, vielleicht sogar die rote Linie überschritten. Und Christus tritt für uns vor dem Thron der Gnade ein. Ja, als Kinder Gottes dürfen wir den Sprung wagen. Und beim Weitsprung habe ich gelesen, da gibt es eine ganz interessante Regelung für Kinder, wenn die springen und vielleicht auf den Glaubensweg für Gottes Kinder abgewandelt. Also im Bereich des Deutschen Leichtathletikverbandes springen die Kinder nicht vom Balken ab, sondern aus einer mit zwei weißen Linien markierten 80 cm langen Absprungzone. Innerhalb dieser Zone wird die Weite ab dem Punkt des Absprungs gemessen. Das bedeutet eine erhöhte Aufmerksamkeit des Kampfrichters, der den Absprungpunkt genau feststellen muss. Welch ein Trost für uns. Also dieser enge Zeitraum oder diese Enge mit den Balken, die trifft für Kinder und für Gottes Kinder nicht zu. Paulus schreibt ja auch mal, ihr seid zur Freiheit berufen. Lasst euch nicht wieder in ein Gesetz hineinzwängen, auf diesen engen Balken. Gott hat euch einen weiten Raum gegeben. Er hat euch viel Freiheit gelassen. Und so würde ich das vielleicht auch deuten auf diese 80 Zentimeter. Also in diesem Bereich würde ich doch voll anlaufen. Da kann eigentlich gar nichts mehr passieren. In diesem Bereich den Absprungfuß hineinzusetzen, das Sprungbein, und dann zu springen und volle Leistung zu bringen, das wäre eine gute Sache. Schade, dass wir das damals in der Schule nicht hatten. Das auch heute noch in der Schule gilt, der Balken. Diese Enge, diese Strenge, diese wenigen Zentimeter, von dort musst du springen. Oder wer zu zeitig abspringt, dann heißt verschenkt. Und oftmals wird dann die Minimalweite, also die Sprunggruppe, die beginnt ja erst 3 Meter nach dem Balken, die wird dann oftmals gar nicht erreicht. Und dann auch noch die erhöhte Aufmerksamkeit des Kampfrichters. Also es sind ja zwei, die unseren Sprung beobachten. Einmal der Teufel, der immer die rote Flagge hebt und sagt, übergetreten, ungültig, nicht verwertbar. Und der Herr Jesus, der unseren Sprung mit ganz anderen Augen ansieht. Und der dann vielleicht auch die Weite misst und sagt, jawohl, gut gesprungen. Eine gute Leistung. Obwohl er seinen Jüngern mal sagt, wenn ihr alles vollbracht habt, was ich euch aufgetragen habe, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben das getan, was zu tun, zu dem wir verpflichtet waren. Ja, natürlich wieder eine Schmälerung, wenn wir daran denken, wir wollen etwas Gutes abliefern, wir wollen eine gute Leistung bringen. Unser Zeugnis soll authentisch sein, unser Gebet soll aus dem Herzen kommen. Wir wollen dabei nicht stocken. Die Angst ist immer wieder da, überzutreten. Und da Jesus sagt, komm doch in meine Arme. Komm, ich will mit dir gehen. Ich bin dabei. Da fiel mir immer diese Geschichte aus der Nibelungensage ein. Entschuldigt, wenn ich mal etwas bringe, was nicht in der Bibel steht. Da ist der Siegfried und der König Gunther, die sind auf Island und werben um die Hand der Brunhild und sie sagt, ihr müsst aber weiter springen als ich. Und Gunther kann das nicht und der Siegfried, der hat eine Tarnkappe, der sagt, lass mal, ich trage dich hinüber. Und er erreicht die Weite, der König Gunther, und gewinnt damit die Hand der Brunhild. Ja, vielleicht auch ein Bild auf den Herrn Jesus, wenn unsere Sprünge zu kurz sind. Wenn wir Angst haben, wir erreichen nicht die Qualifizierungsweite oder wir treten über, dass er sagt, lass mal, ich bin dabei, ich will dich doch tragen, du bist nicht allein. Wir haben das schon im Eingangslied gesungen, eine feste Burg, eine gute Wehr und Waffen. Aber nicht nur das, er will mit uns sein, er hat gesagt, fürchtet euch nicht, ich bin bei euch alle Tage und ich will euch tragen. Ja, als Kinder Gottes müssen wir nicht ängstlich auf den Balken starren. Wir können frei den Sprung wagen und die Chance, dass er gelingt, die ist groß. Eigentlich sagt es uns Jesus zu. Wenn ihr das mit mir tut, dann funktioniert es. Wenn wir aber nicht mit Jesus springen, wenn wir es alleine tun wollen, da gibt es ein ganz böses Beispiel in der Politik. Da gab es mal den großen Sprung nach vorn. Das war der Name für eine von 1958 bis 1961 laufende Kampagne in China aus mehreren einzelnen Initiativen. Und mit Hilfe dieser Kampagne sollte der Rückstand zu den westlichen Industrieländern aufgeholt und deutlich verkürzt werden, innerhalb von wenigsten Jahren. Und dann wurde diese Kampagne abgebrochen, weil sie gescheitert war. Was war passiert? Es waren 15 bis 45 Millionen Menschen verhungert. Es war die größte Hungerkatastrophe der Geschichte der Menschheit, auf einen kurzen Zeitraum bezogen. Weil erstmal fand die Zwangskollektivierung statt und dann mussten die Bauern Zusatzleistungen bringen in der Infrastruktur und in Industrialisierungsprojekten. Sie konnten sich also gar nicht mehr richtig um die Felder kümmern. Die Produktion von Nahrungsmitteln ging zurück. Das war der Erfolg. Ein Sprungwagen ohne Gott. Aus eigenem Ermessen heraus durch einige wenige Menschen. Übergetreten. Zu kurz gesprungen. Die rote Fahne ist oben. Ihr habt einen großen Schaden angerichtet. Der dänische Theologe Søren Kierkegaard, vor 200 Jahren geboren, hat eine bemerkenswerte Abhandlung über den Sprung in Gottes Arme geschrieben. Er sagt, der alles entscheidende Sprung ist der Sprung in den Glauben, über den eigenen Verstand und den eigenen Lebensentwurf hinausführend, lässt sich der Weg ins Christsein nicht schrittweise, sondern nur durch einen qualitativen Sprung zurücklegen. Doch ist der Sprung das Wagestück des Herzens, in dem ein Mensch sich hinauswagt und alle Klugheit und alle Wahrscheinlichkeit aus den Augen verliert. Klugheit und Wahrscheinlichkeit bestimmen das weltliche Leben. Lohnt sich dies oder das? Kann ich was erreichen? Was kommt dabei heraus? Wer sich aber in dieser Weise auch dem Glauben zuwenden will, hat ihn schon verfehlt. Denn der Glaube an den lebendigen Gott erstrebt nicht die Veredelung des bürgerlichen Lebenslaufs, sondern eine Neugeburt. Immer noch ein Körnchen Überzeugung mehr führt nicht zum Glauben. Der Sprung in den Glauben ist indes kein Sprung aus dem Fenster, sondern eher ein Sprung über die Schwelle des eigenen Hauses. Nach außen freilich, in ein anderes, neues Leben. Und ohne die Tür abzuschließen und den Schlüssel einzustecken. Ja, ein gutes Zeugnis. Wagt den Sprung in Gottes Arme. Und aus den drei lebenden Ehe, aus Angst vor der Übertretung, da können dann drei motivierende Ehes werden. Aus der Erwartung, aus der Enttäuschung wird Erwartung, aus der Entmutigung Ermutigung, aus der Ermüdung wird Erweckung. Am Ende möchte ich noch eine kurze Geschichte vorlesen als Zeugnis eines Mädchens von der Schriftstellerin Hannah Stieglitz, die berichtet über etwas aus ihrer Kindheit, wo es heißt, Kind, spring! Unzählige Male hat Gott mich von Kind an bewahrt. Ich kam nachmittags von der Schule, es war ein sonniger Tag und ich hielt vor einem Gartengrundstück, ich schaute mir den Vorgarten an, da rief eine Frau, Kind, spring in den Zaun, spring! Aber da war doch kein Platz, was sollte ich? Und dann hörte ich es quietschende Räder und ein Auto und dann sprang ich. Kurz hinter mir sauste das Auto vorbei. Ja, was war passiert? Da hat ein Freund einem anderen erlaubt, noch ein bisschen zu üben mit seinem Auto. Und er kam mit dem Auto nicht zurecht. Und da war eben diese Situation entstanden, dass er über den Fußweg gefahren ist und mich erwischt hätte. Aber der Ruf, Kind, spring. Spring ins Ungewisse, spring über den Zaun, spring in den Garten hinein, auch wenn die Blumen dabei kaputt gehen, das hat mich gerettet. Gut, wenn wir diese Worte hören, Kind, spring, egal ob du noch jung bist oder vielleicht schon über 80, egal ob du schon lange auf dem Glaubensweg bist oder erst seit kurzer Zeit, wag den Sprung in Gottes Arme. Amen. Wir wollen zum Schluss ein Lied singen, wo es nicht um den Sprung geht, aber um Leitlinien, wo es heißt, Jesus, leite mich mit deinen Augen, ich will gehen, weil du mich gehen heißt. Das Lied 795.